deinem Licht will ich leben, haben wir gerade miteinander gesungen. Und Jesus selber spricht von sich, dass er das Licht der Welt ist. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das hat Jesus zu einer Zeit gesagt, wo Licht alles andere als noch so verfügbar war, wie es bei uns heute ist. Wenn wir heute von Licht sprechen, dann ist Licht etwas ganz Alltägliches und ständig Verfügbares. Man geht zum Schalter, drückt einfach mal auf den Schalter und klacks ist Licht. Oft gibt es jetzt auch schon mit Fernbedienung oder man hat an seinem Handy noch eine Taschenlampe mit dran und Licht ist ständig verfügbar. Jesus hat dieses Wort zu einer Zeit gesagt, wo Licht nicht so leicht verfügbar gewesen ist, wo man wahrscheinlich häufiger mal irgendwo durch die Gegend gestolpert ist, wenn es dunkel gewesen ist und man dann nicht einfach irgendwo Licht anschalten können. Von daher bin ich mir sicher, dass die Menschen damals, wenn sie dieses Wort gehört haben, ich bin das Licht der Welt, dass sie da nochmal was anderes empfunden und gefühlt haben als wir heute. Und dem möchte ich mal auf die Spur kommen heute. Was bedeutet denn das eigentlich? Ich meine, das ist ja ein sehr, sehr mächtiges Wort, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Licht der Welt, würden wir zuerst sagen, jetzt mal rein physikalisch, das Leben, das Licht der Welt kommt von der Sonne. Und das schenkt uns alles Leben. Und es würde kein Leben auf diesem Planeten geben, wenn es nicht die Sonne gäbe. Und dann spricht er dieses Wort, ich bin das Licht der Welt. Das ist schon ein ganz schöner Anspruch, den Jesus da von sich gibt. Und dem wollen wir auf die Spur kommen, was das denn bedeutet. Ich bin das Licht der Welt. Mich würde aber am Anfang so ein bisschen interessieren, wie es euch denn so geht. Du bist das Licht meines Lebens, haben wir, ich will deinem Licht folgen, haben wir gerade gesungen. Wie ihr denn das empfindet gerade? Klar ist, dass unser Leben nie jetzt ganz immer hell ist und immer ganz dunkel ist. Aber man kann vielleicht so Tendenzen sagen, mehr Licht, mehr Dunkel, mehr Dunkelheit. Und von daher möchte ich euch jetzt einladen und jetzt dürft ihr, sonst darf man das ja nicht so im Gottesdienst, das Handy benutzen. Jetzt, wenn ihr ein Handy irgendwie griffbereit habt in eurer Nähe, wenn das jetzt nicht in der Jackentasche hängen hat, dann könnt ihr euer Handy mal zücken. Ansonsten könnt ihr auch einfach dann das für euch selber mit beantworten. Und ich schlage schon mal hier um. Und zwar, wenn ihr mal auf menti.com geht. Also wer sein Handy auch noch hinten in der Tasche hat, kann auch eine Maske aufsetzen, sich das auch noch holen, wenn er will, mitmachen. Man kann aber auch vom Platz aus einfach mitmachen. Und dann bitte ich euch einmal 490-23-55 einzutippen. 490-23-55 einzutippen. Und also auch dir, die ja jetzt irgendwo vom Bildschirm sitzt oder vom Fernseher, können das natürlich gerne mitmachen. So sind wir auch miteinander verbunden. Und wir kriegen gleich auch hier das noch eingeblendet. Und da kommen wir dann auch gleich zur ersten Frage. Und Rüdiger, da bitte ich dich mal nach vorne zu kommen. Ich sehe dich zwar schon fleißig an deinem Handy, aber wir wollen es so machen, dass wir mal schauen jetzt auf die erste Frage. Meine erste Frage ist nämlich die, deutsche Einheit haben wir gefeiert. Und Joni, du hast so selbstverständlich gesagt, das ist ein Grund zum Danken und zur Freude. Und trotzdem, wenn man die Woche mal so ein bisschen die Diskussionen verfolgt, und die ganzen Sendungen, die so gewesen sind, im Radio, Fernsehen, überall, da war das ja nicht immer einfach so Grundtenor, es ist ein Grund zum Feiern, sondern an vielen Stellen wurde auch darüber diskutiert, sollen wir den 3. Oktober vielleicht sogar abschaffen, kam die Woche sogar mal als Meldung rüber als Feiertag. Das ist doch eigentlich kein Tag, wo wir feiern sollen, es ist doch so viel schiefgegangen bei der deutschen Einheit. Von daher würde ich euch mal fragen, erste Frage, kann man das einblenden, Timo? Die erste Frage, oh, da haben schon mehr geantwortet hier. Deutsche Einheit ist mehr Licht für dich oder mehr Dunkelheit? Und das würde ich dich gerne mal fragen, Rüdiger. Du saßt damals mit dabei, wie der Einheitsvertrag geschrieben worden ist. Und wenn du jetzt auf diese 30 Jahre zurückschaust, was würdest du sagen? Mehr Licht, mehr Dunkelheit und warum?
Also meine Antwort ist klar. Mehr Licht als Dunkelheit, aber dass dieser Prozess Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, ist keine Frage. Und wie alles menschliches Handeln hat das auch mit Fehlern zu tun, aber insgesamt gesehen glaube ich schon, dass wir als Bürger in Deutschland mit diesen 30 Jahren durchaus zufrieden sein können. Ich will das gar nicht im Einzelnen ausführen, aber die Freiheit, die wir gewonnen haben und wir waren der Konfrontationsstaat, die DDR und die Bundesrepublik. Und wir waren relativ nah immer an dem Ausbruch von militärischen Konflikten. Das ist jetzt vorbei. Und allein dieses Beispiel zeigt, dass glaube ich, mehr Licht da ist. Aber um ein anderes Bild zu gebrauchen, es entspricht manchmal der deutschen Gemütsverfassung, dass das Glas halb leer und nicht halb voll ist.
Vielen Dank, Rüdiger. Es ist gut zu hören von jemandem, der den Einheitsvertrag mitgeschrieben oder mitgestaltet hat, dass er nach 30 Jahren das mit mehr Licht beurteilt. Die zweite Frage wäre, wenn man so die langfristige Entwicklung der Menschheit anschaut, also vielleicht jetzt nicht so die Geschichte immer nur so von den Tagesnachrichten bestimmen lässt, was ist denn euer Gefühl so, wenn ihr so die Gesamtentwicklung der Menschheit anschaut? Würdet ihr sagen, es geht mehr in Richtung mehr Licht oder geht es mehr in Richtung Dunkelheit? Und ich überlasse die Kriterien wirklich, da kann man ja so unterschiedliche Kriterien haben, die überlasse ich euch. Und einfach nur mal so aus dem Affekt, wenn ihr von einem Journalisten auf der Straße gefragt werden würdet, was würdet ihr sagen, die langfristige Entwicklung der Menschheit, seht ihr da mehr Licht oder seht ihr da mehr Dunkelheit? Schauen wir mal, können wir schon die nächste Folie einblenden, Timo? Mal gucken, was da, es sind noch viele anscheinend am Überlegen hier, am Nachdenken. Okay, da sieht man, das ist schon deutlicher umstrittener als bei der Deutschen Einheit. Bei der Deutschen Einheit war es doch sehr eindeutig, aber das ist ein richtiges Wettrennen, spannend hin und her, mal mehr Dunkelheit, mal mehr Licht. Okay, jetzt haben schon 30 Leute mit abgestimmt, 31, es sind ganz, ganz knapp vorne dran noch mehr Licht. Okay, Rüdiger, wie würdest du darauf antworten und das beurteilen?
Ich glaube schon, dass es von vielen Menschen, auch von mir, empfundene Bedrohungen gibt. Ängste vor dem, was passieren könnte. Aber ich glaube schon, dass derjenige, der von sich sagen kann, er ist in Christus geborgen, er weiß um das Licht der Welt, der darf auch vor diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch den Bedrohungen, die es gerade im Bereich von der Klimakrise gibt, die an vielen Menschen, auf vielen Teilen der Erde Menschen existenziell bedroht. Für uns scheint das an einigen Stellen ein beliebiges Thema zu sein. Für die Bauern in Bangladesch ist das der Kampf ums tägliche Überleben. Und gleichwohl sage ich, trotz dieser Bedrohungen dennoch und in der Geborgenheit, in der wir als Christen uns verstehen können, haben wir auch Freiheit und Verantwortung, diese Herausforderungen zu bestehen. Und da hilft eben das Licht der Welt, auch den Pfad aus der Dunkelheit zu finden.
Vielen, vielen Dank, Rüdiger. Jetzt hätten wir noch eine dritte Frage. Das ist eine sehr persönliche Frage so jetzt an euch. Wir haben jetzt so in die Weltgeschichte hinein, die deutsche Einheit. Deine eigene persönliche Situation zurzeit, wenn du dein Leben so anschaust und deine Gefühlslage, das kann ja manchmal auch so eine Tagesform sein. Ist da das Glas gerade eher halb leer oder halb voll, also mehr Licht, mehr Dunkelheit? Wie würdest du deine persönliche Situation gerade so einschätzen? Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt? Wir fragen ja oft mal schnell so, wie geht's dir? Wenn man da mal fragen würde, wie geht's dir? Mehr Licht, mehr Dunkelheit. Da das anonym ist, ist das also, es kriegt keiner die Antwort mit. Also ihr könnt wirklich das sagen, was ihr denkt, wie es euch geht. Rüdiger, du nicht, du bist dann nicht anonym, weil sondern das wäre jetzt praktisch, da ist jetzt doch auch wieder, es sind mehr Menschen hier, die sagen mehr Licht. Es sind aber auch ein paar Menschen da, die sagen mehr Dunkelheit. Wie geht's dir persönlich?
Erstens, mir geht's persönlich gut. Ich kann und will mich nicht beklagen. Und man fängt, ich bin im August 70 geworden, fängt man an, sein Leben zu reflektieren. Und man versucht dabei, das auf eine knappe Formel zu bringen, was das eigentlich bedeutet. Es gibt zwei Zitate, die mein eigenes Leben, oder zwei Sätze, die mein eigenes Leben doch sehr bestimmt haben. Der eine Satz lautet: Das Wissen um die Geborgenheit im Letzten gibt mir Freiheit für mein eigenes Leben im Vorletzten. Das ist der eine Satz. Und das zweite ist: Mein Gemeindepfarrer hat sich offenbar etwas überlegt, als er mich konfirmiert hat. Und man bekommt ja nach wie vor einen Konfirmationsspruch. Und mein Konfirmationsspruch hat sich nach meinem Verständnis in meinem Leben sehr bewährt. Vielleicht ein etwas komischer Ausdruck. Er lautet: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist etwas, das ich, glaube ich, in meinem Leben, wo es auch Ups and Downs gab, geführt habe. Da war immer jemand, der mich geleitet hat. Und dafür bin ich dankbar, und deshalb ist die Situation, persönliche Situation, trotz mancher eben auch negativen Erfahrungen, insgesamt gesehen mehr Licht.
Vielen, vielen Dank, Rüdiger, für die sehr persönliche Antwort. Und jetzt dürfen alle mit dem Handy, auch du, Rüdiger, darf mit dem Handy. Es gibt noch eine letzte Frage, die ich euch stellen möchte. Und da würde ich euch bitten, nochmal zu antworten. Da geht es jetzt darum, dass ihr nicht irgendwie Ja oder Nein eintippt, mehr Licht oder mehr Dunkelheit, sondern wenn Jesus von sich aus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann ist es ja erstmal ein sehr abstrakter Satz, ich bin das Licht der Welt. Könnt ihr das persönlich erleben? Habt ihr das schon in eurem Leben persönlich erfahren, dass Jesus, dass Gott ein Licht, das Licht, der in eurem Leben ist, euch Licht geschenkt hat, euch Orientierung in eurem Leben geschenkt hat, könnte man ja auch sagen. Und wenn ja, dann wie? Also von daher, da könnt ihr jetzt was tatsächlich einfach frei an Wörtern, auch kurzen Sätzen mit eintippen. Wenn ihr da mal, die nächste Folie wird schon eingeblendet, mal kurz nachdenkt: Erlebe ich Jesus als das Licht der Welt? Und wenn ja, dann wie? Du hattest ja schon mal ein bisschen in die Richtung auch geantwortet, Rüdiger, wie du das erlebt hast, auch mit deinem Konfirmationsspruch. Ja, das ist schon mal eine klare Antwort. Dann gucken wir nochmal weiter. Heilung, da hat jemand Erfahrung gemacht damit, dass er gesund geworden ist. Glückliche Fügungen auch. Ja, ein übernatürlicher Frieden, den jemand erlebt, wenn Jesus als das Licht der Welt in das Leben scheint. Hoffnung kommt mehrfach vor, ist deswegen größer. Ich lese mal ein bisschen vor, weil es jetzt dann ein bisschen kleiner wird und hinten wahrscheinlich schwer zu lesen ist. Oh, jetzt geht es richtig rund hier. Man kann es kaum so schnell lesen, so schnell geht es hin und her. Ich lese einfach mal ein paar Stichworte vor, ohne die zu kommentieren. Geführt werden, Plan fürs Leben in Gemeinschaft, ja, durch Hoffnung in mir ruhen können, zuversichtliches Gefühl, Trost in schwerer Zeit, Geschenk des Glaubens, Ziel und Orientierung, Hoffnung und Kraft, ewige. Er will mir die Wahrheit mitteilen, barmherzig, CVJM, Versorgung, offene Türen. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen da mit uns jetzt gemeinsam geteilt habt, auch die, die ihr zu Hause seid, damit beigetragen habt. Wenn man Bibelworte verstehen will, dann ist es immer gut, wenn man den Zusammenhang anschaut. Ihr kennt es ja auch, wenn man sonst Sätze irgendwie aus irgendeinem Zusammenhang rausreißt und irgendwo hinstellt, dann können die vollkommen missverstanden werden. Und so ist es in der Bibel auch, dass es gut ist, wenn man ein Bibelwort liest, dass man schaut, was hat denn Jesus davor gemacht, getan, gesagt und danach gemacht und gesagt, weil nämlich das hängt natürlich oft eben zusammen, so wie wir auch immer im Zusammenhang reden und unsere Sätze, wenn man die einfach aus dem Zusammenhang pflückt, schnell missverstanden werden können. Und so habe ich mich dran gemacht, weil dieses abstrakte Wort, ich bin das Licht der Welt, das hat mich schon echt herausgefordert, auch bei der Vorbereitung, das klingt so steil im Leben, und aber wie kriegt das denn jetzt nochmal so Bodenhaftung in meinem Leben, in unserem Leben? Und es steht eine Geschichte und noch eine weitere Geschichte stehen vor und nach diesem Wort, die eine verblüffende Parallele haben. Und ich glaube, dass diese Parallele nicht irgendwie zufällig ist, sondern dass das uns hilft, besser zu verstehen, was das heißt, ich bin das Licht der Welt. Und zwar direkt davor, bevor Jesus dieses Wort sagt, er befindet sich in Jerusalem, das erfährt man aus dem Kapitel vorher schon. Er war auf dem Ölberg gewesen, ist da wieder in die Stadt gekommen, war am Tempel, und im Tempel hat sich eine Situation ereignet, eine höchst dramatische Situation. Da sitzt nämlich Jesus und die Pharisäer und Oberen bringen eine Frau an und schleifen sie gefesselt vor ihm hin. Ich kann mir natürlich vorstellen, schubsen sie vielleicht sogar auch vor ihnen so hin und sagen, wir haben sie bei frischer Tat ertappt, sie hat die Ehe gebrochen und du weißt, das Gesetz des Mose ist, sie muss gesteinigt werden. Und was tust du jetzt? Und in dieser dramatischen Situation behält Jesus erstmal komplett die Ruhe, also er wirkt gar nicht aufgeregt, sondern er fängt an, so den Sand glatt zu streichen, fängt an, in den Sand rein zu malen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die außenrum alle nervös geworden sind. Mann. Vielleicht gewinnt er dadurch erstmal Zeit, um auch nachzudenken, was er darauf antwortet. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann kann sich richtig vorstellen, da standen schon die Leute vielleicht mit den Steinen in der Hand. Legt der Erste seinen Stein nieder, der Zweite, der Dritte, und dann irgendwann ist keiner mehr da. Und Jesus wendet sich dann der Frau zu und sagt, wo sind denn die Menschen geblieben? Und sagt sie, ist keiner mehr da. Und dann sagt er, na, wenn die anderen dich nicht verurteilen, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Und so rettet er dieser Frau das Leben. Er rettet ihr das Leben und wird so zum Licht der Welt für sie. Zum Licht eines neuen Lebens, weil für sie, wahrscheinlich schon innerlich, sie hat gesehen, auf was sie zugeht, und da war das Leben vielleicht schon innerlich beendet und sie kriegt ein neues Leben geschenkt durch ihn. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt und einer langen Rede, einer langen Diskussion, die er führt, kommt eine weitere Geschichte. Da geht Jesus mit seinen Jüngern umher und sie treffen auf einen Mann, der am Straßenrand sitzt und bettelt, und die Jünger kommen in die Diskussion und sagen, dass der blind ist und dass der bettelt, ist das seine Schuld gewesen? Ist das seine Sünde, die er getan hat, und deswegen ist er bestraft worden von Gott, dass er eben blind ist und dass er da am Straßenrand sitzen muss? Oder sind es vielleicht seine Eltern gewesen, die das etwas getan haben, was jetzt zur Folge hat, dass er da sitzen muss? Und Jesus verneint es. Er spricht, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und dann sagt er ein paar Zeilen später, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und er weil heilt dann tatsächlich auch diesen Blindgeborenen. Der geht zum Teich Siloa, wäscht sich die Augen aus und kann tatsächlich wieder sehen. Und auch da schenkt Jesus einem Menschen wieder ein neues Leben, schenkt ihm neues Licht, mitten in einer Situation, mit der er wahrscheinlich schon innerlich auch abgeschlossen hatte. Klar war als Blindgeborener damals, keine Möglichkeit, irgendeine Arbeit zu übernehmen, damit war ich zum Betteln verdammt und damit war das Leben eigentlich klar vorprogrammiert. Und Jesus schenkt ihm neues Leben, indem er ihm Licht schenkt und er wieder sehen kann. Und genau zwischen diesen zwei Geschichten sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgen will, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und er macht es an diesen beiden Geschichten deutlich. Was ist jetzt die Parallele zwischen diesen beiden Geschichten? Zum einen, er schenkt Menschen neues Leben. Wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, dann heißt es zuallererst, dass er jemand ist, der uns Leben schenken will, der uns auch in allem Zerbruch, auch in all dem, was wir als finster in unserem Leben erfahren, will er uns Leben schenken. Ich habe da so ein inneres Bild vor mir gehabt. Ich bin, glaube ich, erst im 30. Lebensjahr oder im 31. Lebensjahr das erste Mal im Flugzeug gesessen. Da lachen heute natürlich alle Jugendliche drüber, weil jeder schon irgendwie als Kind schon mal irgendwo durch die Gegend fliegt. Aber ich bin 67er Jahrgang und ich kam nie so dazu zum Fliegen. Und ich werde es nie vergessen, wie ich das so mit 30, 31 da das erste Mal losgeflogen bin in Nürnberg. Es war ziemlich wolkig und dann schießt man so durch die Wolken durch. Und auf einmal scheint da die Sonne. Da ist Sonne oben. Egal wie viele Wolken da drunter sind. Und das fasziniert mich bis heute beim Fliegen, dass wenn man fliegt, egal was da unten an der Erde an Wolken hängt, wie finster das unten ist, was es für Gewitter oder Unwetter es unten gibt, oberhalb der Wolken, da scheint die Sonne, da ist Licht. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgen wird, wird nicht wandeln in der Finsternis. Das heißt ja nicht, dass wir nicht Finsternis in unserem Leben erfahren. Und ich finde es super, dass auch welche vorhin ehrlich geantwortet und gesagt haben, bei mir ist gerade mehr finster im Leben. Wir dürfen uns nicht vormachen, jetzt als auch gerade wenn wir als Christen unterwegs sind, naja, weil ich mit Christus unterwegs bin, weil er Licht der Welt ist, empfinde ich keine Finsternis. Dann natürlich gibt es Finsternis in unserem Leben. Und da können wir uns gegenseitig genügend davon berichten, von der Zerbrechlichkeit unseres Lebens, von dem Abschied von lieben Menschen, von Krankheit, es gibt so viele Dinge, die unser Leben bedrohen. Und trotzdem sagt Jesus eben, ich bin das Licht der Welt. Und so wie diese Sonne über den Wolken scheint, so wie dieses Licht immer da ist, euch immer Leben schenkt, so bin ich auch für euch da. Und er macht es deutlich, und das macht er in dieser Rede zwischen diesen beiden Geschichten deutlich, indem er im Johannesevangelium, wo diese Ich-Bin-Worte stehen, gebraucht Jesus ein Wort im Johannesevangelium ganz häufig. Und das ist ein Wort, was erstmal so ein bisschen, was meint er damit? Und ich glaube auch, dass die damals das wirklich erst ganz zum Schluss verstanden haben, was Jesus eigentlich damit gemeint hat. Er sagt, ich bin auf dem Weg, ich werde erhöht werden. Ich werde erhöht werden. Was meint das mit dem erhöht werden? Jesus hat damit schon darauf hingedeutet, dass er sterben muss, dass er ans Kreuz, also tatsächlich ein paar Zentimeter höher ans Kreuz gehängt wird, dass er erhöht wird, indem er gekreuzigt wird, stirbt. Aber das Erhöhen war dann eben nicht nur gekreuzigt werden, sterben, sondern dann eben auch dieses Auferstehen, Auferstanden, wieder zum Leben kommen. Und wenn wir von Jesus als dieses Licht der Welt sprechen, dann ist das tiefste Geheimnis dessen, dass selbst der Tod, der sicherlich die heftigste Grenze für uns ist, die heftigste Krise unseres Lebens ist, durch Jesus Christus eben überwunden worden ist. Er ist erhöht worden und das gibt uns diese Hoffnung, berechtigte Hoffnung. Hoffnung kam ja ganz, ganz häufig vor, auch bei den anderen. Das gibt uns die berechtigte Hoffnung, auch in den schwierigsten Situationen unseres Lebens, in den größten Herausforderungen. Und ich musste jetzt die letzten Monate wirklich oft daran denken, jetzt bin ich ein 67er Jahrgang, ich war gerade junger Erwachsener und habe damals diesen Spirit von 89 hautnah erlebt. Ich habe vorher auch die 80er Jahre hautnah erlebt, das war das Jahr der Jahrzehnt der No-Future-Bewegung, wo viele Jugendliche wirklich auch diese Bedrohung des Kalten Krieges hautnah empfunden haben, gefühlt haben. Ich bin in Schweinfurt aufgewachsen, 30 Kilometer Luftlinie von der DDR-Grenze entfernt. Wir haben uns ausgerechnet, wie lange ein russischer Düsenjet braucht, um seine Bomben über Schweinfurt zu entladen. Die hätten uns nicht mal mehr Bescheid geben können, wenn diese Bomben entladen worden wären. Und dann kam 89 diese Wende und es war wirklich ein wahnsinniges Gefühl, ein totales Aufatmen, eine Riesenfreude. Viele Tränen sind geflossen, 89. Dass das vorbei sein wird. Und mir geht es immer noch so, wenn ich beim Checkpoint Charlie bin und da ins Museum reingehe, dann kommen mir die Tränen. Und ich bin da mit meinen Neffen mal drin gewesen. Ich habe gemerkt, die gucken das halt an, so wie der Opa halt vom Krieg erzählt hat, so sage ich mal früher bei mir. So gucken sie sich die Bilder an und sagen, schön, aha, da ist eine Mauer zusammengebrochen, okay, interessant. Und ich habe Tränen in den Augen, weil ich das damals halt erlebt und empfunden habe. Und dann spüre ich aber auch jetzt, wie gerade in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren, ich merke, Mann, ich hatte tatsächlich auch 89 diese Hoffnung, dass dieser Wind of Change, der damals auch so besungen worden ist, dass der sich so durchzieht und dass sich das so grundsätzlich verbessert. Und ich habe mir wirklich 89 nicht vorstellen können, dass es wieder eine Zeit gibt, wo wieder nationale Egoismen vorne anstehen und wieder irgendwelche Bürgerkriege beginnen, die ganze Landstriche, mehrere Länder so in Mitleidenschaft ziehen und so viele Menschen sterben müssen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und in dieser Situation, egal wie es mir geht, egal vielleicht auch wie ich mich selbst sehe, wir sind ja manchmal die härtesten eigentlich im Urteil gegenüber uns selbst auch, egal wie andere mich bewerten, egal wie ich die Welt gerade wahrnehme, egal wie finster oder hell, die von Gott geschenkte Würde, die von Gott uns geschenkte Würde, seine Liebe, sein Licht, die stehen fest. Und die sind wie die Sonne über den Wolken, die ist immer da. Und das ist so das Erste, was ich uns mitgeben möchte. Und das Zweite, was ich uns mitgeben möchte heute Morgen, ist, dass diese von Gott geschenkte Würde, dass dieses Licht, was Gott in unser Leben hineinschenkt, dass das natürlich nicht nur uns persönlich gilt, sondern dass das allen Menschen gilt. Wir sind schnell dran beim Glauben, so ich bin das Licht der Welt, das nimmt man für sich persönlich und dann, naja, dann kann man damit zufrieden sein oder nicht zufrieden sein. Aber ich glaube, dass im Evangelium von Jesus Christus immer auch was Weltgestaltendes ist, was über mich hinausgeht. Und natürlich ist diese von Gott geschenkte Würde, seine Liebe, sein Licht, die gelten nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Es geht auch relativ schnell von den Lippen, aber Rüdiger, wie ich dich im Mai besucht habe in Gevelsberg, und da saßen wir zusammen und da gab es eine Geschichte, die habe ich dann mehreren auch danach erzählt, weil sie mich so bewegt hat. Und zwar, wie du mit Johannes Rau unterwegs gewesen bist, als wie Johannes Rau Bundespräsident gewesen ist, gab es eine Situation, die euch eine schlaflose, nicht vielleicht nur eine schlaflose Nacht, vielleicht sogar mehrere schlaflose Nächte bereitet hat. Das war Ende April 2002 und dieser fürchterliche Amoklauf in Erfurt. Robert Steinhäuser, so hieß der Schüler, der 16 andere Schüler getötet hat und sich dann auch selbst getötet hat. Und Johannes Rau war eingeladen, du warst natürlich mit ihm mit dabei, unterwegs. Sollte auf dieser großen Freitreppe, wer schon mal in Erfurt gewesen ist, da gibt es so eine riesige Freitreppe zum Erfurter Dom rauf. Und auf diesem Dom sollte diese Gedenkveranstaltung stattfinden, diese Trauerveranstaltung stattfinden. Und es gab vorher in Deutschland eine Riesendiskussion, in Erfurt noch größer eine Diskussion darüber, stellt man da jetzt auf diesen Treppen 16 Kerzen auf oder 17 Kerzen? Also stellt man für Robert Steinhäuser auch eine Kerze auf, für denjenigen, der die anderen 16 ermordet hat, oder nicht. Und auf einmal wird dieses, was so leicht über die Lippen kommt, die von mir Gott geschenkte Würde, seine Liebe, sein Licht, gelten nicht nur mir, sondern allen Menschen, kriegt ein Fragezeichen hinten dran. Und dann hast du mir erzählt, und du hast es so lebendig erzählt, dass mir das so hängen geblieben ist, dass ihr in der Nacht drüber gerungen habt, was kann man da sagen und wie kann jetzt, und natürlich haben alle auf den Bundespräsidenten geschaut, was wird der sagen, soll da jetzt eine 17. Kerze hingestellt werden oder nicht? Und dann habt ihr miteinander einen Satz gefunden oder Johannes Raus den Satz gefunden, egal was ein Mensch getan hat, er bleibt ein Mensch. Und damit stand die 17. Kerze auf der Treppe. Und das hat mich so tief bewegt, dass keiner kann in die Beweggründe hineinschauen von diesem Robert. Keiner weiß, was dazu geführt hat, dass er so etwas Fürchterliches getan hat. Und trotzdem streicht es nicht seine ihm von Gott geschenkte Menschenwürde durch. Und das wurde dadurch sichtbar. Und ich merke das auch gerade in den immer auch oft heftiger, finde ich, werdenden Auseinandersetzungen über einzelne Persönlichkeiten in der Politik, aber auch manchmal in unserem Umfeld, angefeuert durch Social Media, so man mal schnell was reintippt, was man nie so jemandem direkt gegenüber sagen würde, wo schnell auch die Würde des anderen vollkommen in den Dreck gezogen wird, wie wichtig dieser Satz ist, egal was ein Mensch getan hat, er bleibt ein Mensch, oder die mir von Gott geschenkte Würde, seine Liebe, sein Licht gelten nicht nur mir, sondern allen Menschen. Und von daher glaube ich, dieses Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein Wort, was wir ganz persönlich für uns nehmen dürfen. Heute, die nächste Woche. Denkt dran, wenn ihr in eine Situation hineinkommt, wo ihr spürt, ja, da weiß ich gerade vielleicht nicht raus, da ist es finster, das ist dunkel. Erinnert euch daran, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich habe durch meinen Tod und die Auferstehung auch diese letzte Grenzebarriere überwunden und schöpft daraus neue Kraft. Flüchtet nicht vor dem. Ihr müsst euch diesen Herausforderungen stellen. Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Aber nehmt diese Kraft in Anspruch. Nehmt Jesus in Anspruch als Licht der Welt, als Licht in eurem Leben. Orientiert euch an ihm, folgt ihm nach. Und umgekehrt, aber jetzt nicht nur für euch persönlich, sondern auch dort, wo ihr unterwegs seid. Und da ist jeder persönlich gefragt. Da braucht man nicht irgendwie auf die große Politik hinweisen oder sowas, sondern wo ihr erlebt, wo Menschen die Würde geraubt wird in eurem Umfeld. Oder sei es auch nur auf Social Media und ihr bekommt das mit. Nehmt Stellung. Nehmt Stellung und bekennt euch als Christen auch dazu, als Menschen dazu, dass wir können uns gegenseitig kritisieren, wir können über das, was jemand tut, natürlich kann man da sagen, das passt oder das passt nicht. Aber das gibt uns kein Recht, einem Menschen die Würde abzusprechen. Die Würde, die ihm Gott geeignet hat, gegeben hat, geschenkt hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich glaube, dass heute in diesen beiden Punkten, da stecken ganz viele Punkte drin, die man nicht für sich behalten, sondern die vor Gott gehören. Dort, wo ich Finsternis in meinem Leben spüre, ist gut, wenn wir das Gott hinhalten. In der christlichen Fachsprache nennt man das Gebet. Das kann man Gott sagen. Oder dort, wo ich spüre auch in unserer Welt, dass da Menschen die Würde entzogen wird. Das möchte ich Gott sagen, das möchte ich Gott geben. Und da haben wir eben diese Möglichkeit, mit ihm zu reden, mit ihm zu beten. Und es gibt Zettel auf eurem Platz, also alle, die ihr jetzt heute hier seid im CVM, lade ich euch ein, wenn ihr wollt, schreibt da Gebetsanliegen auf. Es gibt da hinten dort einen Kasten, da kann man die reinwerfen. Und es gibt auch über Mail gebet@cvm-nürnberg.de kann man auch Gebetsanliegen auch unter der Woche hierher schicken. Und hier gibt es ein Team, die sich diese Gebetsanliegen vornehmen und dafür beten. Und dazu möchte ich euch einladen und möchte jetzt den Anfang da tun, indem ich mit uns gemeinsam bete. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das Licht der Welt bist. Und egal wie hell oder wie dunkel es in unserem Leben ist, ob es Tag oder Nacht ist, wie wir das empfinden oder wie es auch tatsächlich um uns herum ist, wir dürfen einfach sicher sein, dass du es bist, der uns das Leben geschenkt hat, dass du es bist, der auch am Ende unseres Lebens steht und uns in Empfang nimmt. Und dass uns das Gelassenheit schenkt, dass uns das Freiheit schenkt, jetzt in unserem Leben mit dir unterwegs zu sein, Herausforderungen anzunehmen in unserem Leben, uns von dir mit deiner Kraft beschenken zu lassen. Und du siehst jetzt in die jeweils einzelnen Situationen von uns hinein, wir halten dir das hin und danken dir, dass in all diesen Situationen, in all dem, wo wir dran sind, du uns zusagst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.